SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
In aller Regel ist das so reflexartig, also vollkommen egal, was für eine Tat jetzt gerade geschehen ist oder was vermutet wird, reflexartig wird erstmal das Handy mitgenommen. Da ist natürlich weder ein Staatsanwalt dabei noch eine Verteidigerin, sondern es passiert so en passant auf der Straße.
Das war Rechtsanwältin Gülpina, Fachanwältin für Strafrecht. Sie findet, dass es viel zu einfach möglich ist für die Polizei, im Verdachtsfall Smartphones zu beschlagnahmen. Ob das so ist und wenn ja, was sich ändern sollte, darüber haben Strafrechtsexperten aus ganz Deutschland intensiv diskutiert und gestritten. Und zwar auf dem Deutschen Juristentag, der vergangene Woche in Stuttgart stattgefunden hat. Der Juristentag ist der wichtigste Juristenkongress in Deutschland und der größte seiner Art in ganz Europa. Mit über 2000 Teilnehmern, Richter, Staatsanwälte, Wissenschaftler und Rechtsanwälte, alle Berufsgruppen waren dort vertreten. Thema Smartphones. Die Daten, die darauf gespeichert sind, die sind ja hochsensibel. Man denke etwa an die zum Teil höchst persönlichen Nachrichten, die wir täglich verschicken. Oder man denke an die Fotos, die gerne mal sehr intim sein können. Und dann wird man einer Straftat verdächtigt und die Polizei nimmt einem das Smartphone weg. Dafür braucht es einen richterlichen Beschluss. Aber je nachdem, was da vorgetragen wird von der Polizei, kann das sehr schnell gehen. Müssen solche starken Eingriffe in die Privatsphäre nicht begrenzt werden? Gigi Deppe schildert uns, wie dieses Streitthema auf dem Juristentag diskutiert und was am Ende mehrheitlich dazu beschlossen wurde.
Viele Themen wurden auf dem großen Treffen der Juristen diskutiert, aber bei einem ging es dieses Jahr um ganz konkrete Grundrechtseingriffe. Ob es eigentlich erlaubt sein kann, dass Polizei und Staatsanwaltschaft Handys beschlagnahmen und in großem Stil auswerten können. Denn anders als früher, als es bei Hausdurchsuchungen häufig nur darum ging, bestimmte Papiere oder Ordner zu finden, ist ein modernes Smartphone viel ergiebiger. Es ist quasi das Spiegelbild seines Besitzers. Es enthält Mails, Chats, Dokumente und Bilder. Vieles von dem, was die Person erlebt und was sie bestimmt. Gülpina, Strafverteidigerin aus Hamburg, macht oft die Erfahrung, dass die Polizei ins Handy gucken will. Die Beamten würden den Besitzern das Smartphone vors Gesicht halten, um es zu entsperren.
Wenn die mit dem Gesicht das Handy nicht aufkriegen können, dann werden die Betroffenen oft vor die Wahl gestellt. Entweder du gibst uns jetzt den Entsperrcode oder wir kassieren dein Handy ein und schicken das ein. Das dauert dann mitunter Monate, bis wir das dann entsperrt haben. Und sie können sich vorstellen, dass die meisten Betroffenen dann schwach werden und ihre Daten preisgeben.
Der Staat greift in Grundrechte ein, darauf weist die Anwältin hin. Schon, wenn der Polizist das Smartphone in die Hand nimmt.
Wir müssen unterscheiden zwischen Sichtung und Auswertung. Die Sichtung ist tatsächlich das, was der Beamte macht, nämlich einmal durchscrollen, so was gibt's denn da so alles drin. Und das ist bei den meisten Menschen so, dass wir inzwischen mit dem Handy joggen, mit dem Handy unsere Diätpläne einhalten, Gesundheitsparameter reinschreiben und so weiter. Das wird alles dann durchgesehen erstmal, mit der Begründung, ja, es könnte ja was drin sein.
Für den Karlsruher Strafverteidiger Michael Rosenthal auch ein Problem, dass es so lange dauert, bis das Handy zum Eigentümer zurückkehrt. Da könnten schon mal mehrere Monate vergehen.
Wenn jemand, wie soll ich sagen, eine normale Dringlichkeit hat, der hat seinen ganzen Ein-Mann-Betrieb auf zwei Handys, da ist ja dann alles weg, ja, von der Zwei-Faktor-Authentifizierung bis zur Buchhaltung. Wenn man das beschleunigt, kommt man aber doch auch auf 8 bis 10 Wochen. Ja, und in der Zeit sitzt er ganz schön in der Tinte.
Auf dem Juristentag wurde deswegen diskutiert, ob es Grenzen geben soll. Etwa, dass Handys nur noch bei gewissen schweren Straftaten beschlagnahmt werden dürfen. Aber die Staatsanwälte, zum Beispiel Bundesanwalt Jörn Hauschild, wollten auf keinen Fall, dass Smartphones von Ermittlungen ausgenommen werden.
Das wird immer wichtiger. Vieles, was früher in Wohnungen verwahrt worden ist, Papiere, Akten oder was in Kellern verwahrt worden ist, das befindet sich heutzutage häufig auf dem Smartphone. Das heißt aber nicht, dass die Ermittlungsbehörden losgelöst von der eigentlichen Straftat ganze Handys sichten, sondern der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bedeutet, dass auch nur die Daten angeguckt werden dürfen, die für das Strafverfahren und für den Tatvorwurf wirklich relevant sind. Alles andere nicht.
Beim Juristentag haben sich die Staatsanwälte durchgesetzt. Bei der abschließenden Abstimmung war die Mehrheit dagegen, die Gesetze so zu ändern, dass die Auswertung von Smartphones schwieriger wird. Aber dass es eine Frist für die Rückgabe geben soll, das fanden die versammelten Juristinnen und Juristen dann doch fast alle richtig.
Bei der Beschlagnahme von Smartphones soll sich erst einmal nichts Gravierendes ändern, aber die Betroffenen sollen dennoch besser geschützt werden. Das ist die Empfehlung des Deutschen Juristentages an den Gesetzgeber. Ob der Gesetzgeber das irgendwann noch umsetzt, das muss man abwarten. Verpflichtend oder bindend für den Gesetzgeber sind die Beschlüsse des Juristentages jedenfalls nicht. Das sagte uns Henning Radke auf dem Kongress. In seinem Hauptberuf ist er Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und jetzt war nebenbei ehrenamtlich der Präsident des Juristentages in Stuttgart.
Das Ziel ist, auf einer wissenschaftlich fundierten Grundlage Handlungsanregungen und Empfehlungen insbesondere für den Gesetzgeber, teilweise aber auch für die Verwaltung zu geben. Aber unser Hauptansprechpartner ist die gesetzgebende Gewalt und da wiederum vorrangig auf der Bundesebene, etwas schwächer auf der Landesebene. Der große Vorteil, und das macht dann unser Ziel auch wieder deutlich, ist, dass wir fachübergreifend auch über alle Interessenverbände von Juristinnen und Juristen hinaus versuchen, uns einem Thema rechtspolitisch zu nähern in den verschiedenen Fachabteilungen.
Beschäftigt haben sich die Juristinnen und Juristen auch mit dem Thema Katastrophenschutz. Ein ganz wichtiges Thema, wenn man zum Beispiel an die vielen Hochwasserkatastrophen denkt, etwa im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Wenn man gut vorbereitet sein will, müssen auch die gesetzlichen Grundlagen stimmen, wo zum Beispiel geregelt wird, wer wann für welche Maßnahmen zuständig ist. Hier sei der Handlungsdruck besonders hoch, so der Präsident des Juristentages Henning Radke.
Wir merken doch, dass es essentiell ist, Planungsrecht so zu gestalten, dass wir Katastrophen, wie sie sich im Ahrtal im Juli 2021 ereignet hat, denen können wir doch nur wirksam begegnen, wenn wir etwa Planungsrecht so gestalten, dass die Gebiete, von denen wir einigermaßen naturwissenschaftlich präzise vorhersagen können, dass sie betroffen sein werden, die müssen dann gegebenenfalls von Bebauung freigehalten werden, damit wir eben nicht solche enormen Verluste an Leben und an Eigentum erleiden.
Mit überwältigender Mehrheit beschlossen die Experten, dass das Grundgesetz geändert werden soll, damit bei Katastrophen der Bund die Zusammenarbeit mit den Ländern regeln kann und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe als zentrale Stelle eingesetzt werden darf. Außerdem meinen die Rechtsexperten, dass die Vorschriften zugunsten der Betroffenen deutlich verbessert werden müssen, um sie im Krisenfall finanziell schneller und effizienter zu unterstützen. Ein weiteres größeres Thema auf dem Juristentag war der Klimaschutz. Konkret ging es um die Frage, ob die Unternehmen in Deutschland nicht mehr zum Klimaschutz beitragen müssen und wenn ja, wie man Anreize dafür schaffen kann. Damit haben sich die Experten der Abteilung Wirtschaftsrecht beschäftigt. Marc-Philipp Weller ist Juraprofessor an der Uni Heidelberg. Er hatte für den Juristentag vorab ein Gutachten erstellt, das dann diskutiert wurde. Wir haben uns mit ihm in Stuttgart unterhalten und ihn gefragt, wie die Unternehmen dazu gebracht werden könnten, mehr für Klimaschutz zu tun.
Wir haben eine europarechtliche Regulierung, die sieht vor, dass Unternehmen in Europa einen Klimatransformationsplan aufstellen müssen. Und daran anknüpfend schlagen wir eine Klimaquote vor. Also die Unternehmen müssen planen, wie sie bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Und um das zu konkretisieren, schlagen wir vor, das herunterzubrechen auf Jahreszielgrößen. Das ist die Quote, seine Jahreskennziffer. Zugleich soll es so sein, dass wir keine Überbürokratisierung wollen und eigentlich die Unternehmen bei ihrer Eigenverantwortung packen wollen. Und deswegen sanktionieren wir die Nichterreichung dieser selbstgesetzten Ziele nicht.
Statt auf Bestrafung setzt Wirtschaftsrechtler Weller also auf Anreize. Seine Idee, wenn ein Unternehmen bestimmte Vorgaben einhält und konkrete Klimaschutzziele erreicht, dann soll es damit werben können. Und dafür soll es auch neue Rechtsformen geben. Beispiel, eine GmbH soll sich dann klimaneutrale GmbH nennen dürfen.
Wir sehen aus Studien, dass der Begriff klimaneutral sehr positiv besetzt wird und zum Beispiel in der Werbung eingesetzt wird, allerdings bei Produkten. Viele Unternehmen wollen das aber auch auf das Unternehmen als Ganzes beziehen. Daran fehlt es bisher an der Rechtssicherheit. Man versteht den Begriff der Klimaneutralität unterschiedlich. Und das ist ein Bereich, wo dann der Gesetzgeber regulierend eingreifen kann und ein Instrument zur Verfügung stellen kann, das er selbst definiert, nämlich diese Rechtsformvariante.
Damit bei der Klimaneutralität nicht geschummelt wird, müsste man die Unternehmen natürlich kontrollieren.
Die Unternehmen können selbst entscheiden, ob sie diese Rechtsform wählen. Sie müssen natürlich dann die Voraussetzungen erfüllen. Also ein Unternehmen, das nicht klimaneutral ist, profitiert von diesem Rechtsformzusatz nicht. Das würde überprüft. Die Unternehmen müssten sozusagen eine Art Bilanz, Klimabilanz vorlegen. Die würde von einer externen Prüfung begutachtet. Da haben wir schon welche. Da gibt es die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die das ohnehin schon machen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Man könnte aber auch an den TÜV denken oder andere Dienstleister, Zertifizierer. Da würde es genug Kontrolleure geben.
Mit seinen Vorschlägen konnte sich Juraprofessor Weller aber nicht durchsetzen. Sie wurden mehrheitlich abgelehnt. Soweit mal ein Eindruck davon, was die über 2000 Fachleute auf dem Deutschen Juristentag in Stuttgart beschäftigt hat und was da beschlossen wurde. Wir von der SWR-Rechtsredaktion hatten dort einen Stand aufgebaut. Wir haben dort unter anderem einen längeren Podcast produziert. Den findet man im Internet unter dem Titel Justizreporterinnen. Meine Kollegin Elena Radatz und mein Kollege Philipp Rayon haben sich dabei auch mit Gigi Deppe unterhalten, die als SWR-Reporterin schon seit Anfang der 90er Jahre regelmäßig vom Juristentag berichtet.
Also ich habe natürlich sehr deutlich noch den Juristentag von 1992 in Erinnerung. Das war mein allererster. Und ich habe euch mitgebracht ein Manuskript von damals. Ja, also ihr könnt es sehen, es ist Schreibmaschine geschrieben, es ist viel durchgestrichen und da habe ich richtig am Text gearbeitet und auch alles mögliche unterstrichen und so weiter. Und da war ich recht forsch in meiner Beurteilung. Da habe ich nämlich zum Beispiel gesagt, große Neuerungen sind nach diesem Juristentag nicht zu erwarten. Es werden kaum brisante Themen angesprochen. Also da war ich noch sehr selbstbewusst in meiner Einschätzung.
Bist du aber immer noch, so wie ich dich kennengelernt habe.
Also eine Sache, die man mir gleich am Anfang sagte, aber die auch andere Teilnehmer just auf diesem Juristentag wieder zu mir gesagt haben, die haben das geschildert, dass es so ein Phänomen gibt, dass es sehr interessante und auch fortschrittliche Themen gibt in den einzelnen Arbeitsgruppen. Da wird sehr rege diskutiert und dann ist es aber so, dann kommt es zur Abstimmung. Und plötzlich tauchen lauter Leute auf, die sich überhaupt nicht an der Diskussion beteiligt haben, die ein Interesse daran haben, die Abstimmung in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Und das ist auch so ein bisschen frustrierend, denke ich, wenn man Organisator dieser Veranstaltung ist, dass das dann doch von Lobbygruppen teilweise gesteuert wird, was da am Schluss rauskommt.
Also abstimmen, vielleicht erklären wir mal kurz, wer abstimmen darf. Die Mitglieder des Juristentages, ja. Man kann aber hier vor Ort auch noch beitreten dem Verein und ist dann quasi direkt abstimmungsberechtigt.
Ich denke mal, dass sie auch von ihren Institutionen oder Firmen oder so geschickt werden, um zu beobachten, was läuft und dann eben Schlimmeres im Sinne ihrer Auftraggeber zu verhindern. Also das muss man einfach wissen. Und ich habe dann eben jetzt unser Printarchiv nochmal durchforstet, um zu gucken, ist das eigentlich belegbar, diese These, dass das so läuft. Und tatsächlich ist über die Jahre, kommt das immer wieder vor. Also zum Beispiel 1998 in Bremen, ja, da schreibt die Süddeutsche Zeitung, da ging es um die Juristenausbildung, soll die irgendwie reformiert werden, wird viel diskutiert, rauskommt nein, nichts. Und die Süddeutsche schreibt, über die Abstimmungsergebnisse zeigten sich viele enttäuscht. Und jetzt sage ich auch noch was Positives. Ich habe festgestellt, dass wir sehr interessante Sendungen über die Jahre gemacht haben, über das, was hier diskutiert wurde. Zum Beispiel 2016 in Essen haben wir die Schlussveranstaltung aufgegriffen. Da ging es um die Verantwortung von Juristinnen und Juristen. Und da wurde die Frage gestellt, was haben die Nazi-Juristen dann eigentlich falsch gemacht? Wie kam das, dass die da alle auf einmal mitgemacht haben? Also auch sowas gibt es hier.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es manchmal ein wenig die Beschlussfassungen in eine Richtung gelenkt werden. Aber wie ist es denn im Allgemeinen, diese Beschlüsse? Siehst du selbst, die kommen irgendwann früher oder später beim Gesetzgeber an?
Das sehe ich schon so. Also ich glaube, dass die Leute im Bundestag und die entsprechenden Rechtspolitiker schon sehr aufmerksam wahrnehmen, was da hier diskutiert wird. Auch vielleicht, wenn nichts Entscheidendes bei rumkommt, ist das vielleicht auch ein Signal nach Berlin. Es ist nicht alles umgesetzt worden. Immer was hier so propagiert wurde, teilweise von Leuten, ist ja klar. Aber zum Beispiel habe ich gelesen, 1968, ja, ist auch schon lange her, Juristentag in Nürnberg.
Da warst du aber noch nicht dabei.
Da war ich noch nicht dabei. Da ging ich noch in die Schule. Da schreibt die Süddeutsche Zeitung, das sei ein furioser Juristentag gewesen. Der hätte sich sehr für die Liberalisierung des Jugend- und Sexualstrafrechts ausgesprochen. Und das sei ja dann anschließend auch passiert. Auch die Bestrafung von Homosexuellen wurde ja dann auch abgeschafft. Also da gab es auch durchaus Momente, wo der Juristentag auch Trendsetter war.
Soweit meine Kollegin Gigi Deppe. Die Beschlüsse des Juristentages sind also nicht bindend für den Gesetzgeber, aber sie werden von der Politik wirklich ernst genommen und immer wieder auch in konkrete Gesetze gegossen. Das war der Radioreport Recht, diesmal über den Deutschen Juristentag, der in Stuttgart stattfand. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.